Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu minash shaitanir rajim.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine holt. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 18. Dezember 2024, gleich dem 28. Asar 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehone, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Liebe Hörerfreunde, wir möchten in diesem Teil unserer Sendereihe aus der Sicht des Islams die wertvolle hohe Stellung einer Mutter sowie die positive Wirkung einer geeigneten Erziehung seitens der Mutter darlegen. Die Rolle der Mutter ist eine der ganz wertvollen Rollen der Frau. Die Mutter speist die Familie mit Liebe. Sie ist ausschlaggebend für das Familienglück. Sie ruft im Kind das Gefühl der Sicherheit hervor, beruhigt und stärkt es und lehrt es, selbstständig zu werden. Aus der Sicht des Islams erreicht die Frau als Mutter die Spitze ihrer Größe. Die Mutter gibt dem Kind, was es körperlich und seelisch braucht. Sie formt seine Persönlichkeit und sein Denken und trägt daher eine große Verantwortung gegenüber ihrem Kind. Eine Mutter übernimmt eine Reihe von Erziehungsaufgaben, zu denen der Vater naturgemäß nicht verpflichtet ist,
und die er teilweise gar nicht erfüllen kann. 9 Monate lang trägt die Mutter das Kind im Leib und gemäß dem islamischen Gebot stillt sie es 2 Jahre lang. Das Kind nimmt in diesen 9 Monaten der Schwangerschaft und den 2 Jahren der Stillzeit direkt von der Mutter Nahrung auf. Somit ist eine Mutter in dieser Zeit für den eigenen und den Schutz des Lebens ihres Kindes verantwortlich und muss ebenso darauf achten, dass sie und ihr Kind gesund bleiben. Außerdem wirken sich ihre Eigenschaften, ihr Denken und ihre Art auf das Kind aus. Die Verantwortung der Frau ist daher besonders in den ersten Jahren nach der Geburt des Kindes um einiges größer als die des Mannes. Kleine Kinder sind schwach und hilflos. Sie brauchen große Liebe. Die Mutter ist es, die es streichelt und liebkost und ihm diese Liebe gibt. Eine Mutter versinnbildlicht Zuneigung und Emotionen und verleiht dem daheim Wärme. Sie macht das Zuhause lebenswert und schön. Ihr Verhalten und ihre Denkweise wirken sich auf das Kind aus. Ihr obliegt die Erziehung des Kindes. Sie formt die neue Generation und sie formt die Menschen mit ihrem Verhalten und ihrer Einstellung. Die Mutter hält das Kind von schlechten Eigenschaften wie Neid, Gier und Stolz ab und ruft in ihm Güte, Freundlichkeit und Mitgefühl für andere hervor. Die Frau lebt in der Rolle als Mutter verschiedene Gefühle der Zuneigung und Formen der Opferbereitschaft vor. Die seelischen und körperlichen Besonderheiten der Frau unterstützen sie dabei, ihrer Verantwortung für das Kind nachzukommen. Beide, Vater und Mutter, nehmen gemäß der islamischen Lehre einen so hohen Platz ein, dass Gott, der höchst Erhabene, Kindern untersagt, ihnen gegenüber etwas zu sagen, was sie verletzt und leiden lässt. In der Sure 17, Sure Isra, spricht Gott im Vers 23: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen sollt und dass man die Eltern gut behandeln soll. Wenn einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen: Pfui. Und fahre sie nicht an, sondern sprich zu ihnen ehrerbietige Worte. Eine Mutter hat in jedem Fall einen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, ob sie es nun zu einem würdigen oder zu einem niedrigen, zu einem anständigen oder zu einem schamlosen Menschen erzieht. Jede einflussreiche Persönlichkeit verdankt ihren Fortschritt und ihren Emporstieg den Mühen seiner Mutter. Dies bestätigt sogar Napoleon. Er hat gesagt, dass seine Mutter in seiner Kindheit seinen Willen und seinen Eifer gestärkt hat. Eine Mutter sollte um Tugenden bemüht sein. Es gibt keine Pflicht, die noch höher als die Pflicht einer Mutter zu stehen käme. Sie ist ein Meisterwerk der Schöpfung und der entscheidende Ausgangspunkt für das Leben in der Gesellschaft. Es heißt, mit einer Hand bewegt sie die Wiege und mit der anderen setzt sie die Welt in Bewegung. Wer Mutter wird, hat eine Verantwortung übernommen und muss die Aspekte der Erziehung und der Moral ins Auge fassen. Ihre Aufgabe erfordert Glaube, eine gesunde Seele, das entsprechende Bewusstsein, aufrichtige Gefühle, menschliche Tugenden, Anständigkeit und Edelmut, Liebe, ein freundliches Wesen und ein gütiges Herz. Allerdings reicht es noch nicht aus, diese Eigenschaften zu besitzen, sondern eine Mutter muss ihre Eignungen auch nutzen, um das Kind zu lenken und zu erziehen. Leben und Wohl der Kinder und auch der Gesellschaft hängen von den Müttern ab. Mütter sollen edle und nützliche Menschen für die Gesellschaft erziehen. Eine Mutter muss sich auf die Verwirklichung dieses Auftrages vorbereiten, sich verpflichten und ebenso ihrem Kind Pflichtgefühl beibringen. Eine Frau, die Kinder hat, stellt die Aufgabe der Erziehung ihrer Kinder über alle anderen Aufgaben. Für sie ist es am wichtigsten, ihre Kinder positiv zu formen. Dafür braucht sie zweifelsohne Geduld, Sicherheit und seelische Ausgeglichenheit. Die Probleme in unserer heutigen Gesellschaft rühren davon her, dass Frauen hinsichtlich der Erziehung von Kindern weniger Interesse als zuvor zeigen und weniger geneigt sind, Mutter zu werden und sich um ihre Kinder zu kümmern. Eine verantwortungsbewusste Mutter überlässt die Erziehung ihres Kindes nicht anderen, um materiell weiterzukommen. Eine Frau ist in Wahrheit erst dann Mutter, wenn sie alles tut, um ihre Kinder würdig zu erziehen. Ein Kind braucht an erster Stelle Unterstützung und Zuneigung. Es braucht keinen Luxus. Was nützt es einem Kind, wenn seine Mutter einen hohen akademischen Rang erreicht oder beruflich Karriere macht, während es selber einem Kindermädchen oder einer Hausangestellten anvertraut wird, in deren Armen es traurig zurückbleibt und bei der es keine vernünftige Erziehung erfährt? Wenn es jugendliche Straftäter in Gefängnissen oder Erziehungsanstalten gibt, so deutet dies auf die Existenz von Müttern hin, die als solche versagt haben. Sie haben ihr Kind vernachlässigt oder waren selber womöglich straftätig. An diesen Tatsachen lässt sich aber auch ablesen, wie wichtig die Rolle der Mutter für die Erziehung ist. Wir sollten also die hohe Stellung von Müttern ehren und die Mühen, die sie auf sich nehmen, schätzen. Eine gute Mutter ist die Quelle für Würde und einen edlen Charakter. Gute Mütter sind die eigentlichen Urheber von Wohl und Gutem. Menschen, die als Kind und als Heranwachsende die mütterliche Liebe entbehren mussten, können im späteren Leben anderen nicht so, wie es sein müsste, Liebe zeigen. Sie können selbst die Güte und Liebe anderer nicht richtig glauben. Unterdessen kann eine Mutter im Herzen ihres Kindes auf eine Weise Güte und Liebe, Glauben, Gottesfürchtigkeit und Pflichtgefühl sehen, dass es bis an sein Lebensende in den Genuss der süßen Früchte dieser wertvollen Erziehung gelangen kann.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Mu'tamedi mit dem Titel Sogyand, das heißt Der Eid.
چشمان تو افتاده آتش بر هستی من آتش بر هستی من هر شب در ره گذارت ماندم چشم انتظارت شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها بگذشت بی تو شبها در حسرت ها جدایی عاشقی گم کرده ره بی آشیانم مانده بر جا آتشی از کاروانم زین پس محزون و خاموشم عشقت خاکسترم کرد در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد نشکفته پرپرم کرد هر شب در ره گذارت ماندم چشم انتظارت شاید یک شب بیایی درد تنهای تنها بگذشته بی
تو شبها در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی، در حسرت و جدایی.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Wie wir sagten, ist die Bauweise in der Gegend von Aserbaidschan Ausgangspunkt für die persische und Osari und isfahanische Bauweise gewesen. Als ein Teil der arischen Völker vom Norden her kommend in Richtung des heutigen Iran herbeizogen, durchquerten sie auch die Gegend von Aserbaidschan und sahen dort Terrassenbauten mit Säulenreihen aus Holz, schöne Türme und große Säle in den Erdgeschossen. Als sie sich schließlich in ihrer neuen Heimat, dem heutigen Iran, niederließen, ahnten sie diesen Osari-Stil nach. Auch noch unter den Safavidenkönige wurden bei den Bauwerken in Isfahan Jahrhunderte später architektonische Elemente des Osar-Stils aus Marore und Bunab in iranischen Aserbaidschan verwendet. Auf diese isfahanische Architekturschule werden wir später noch zurückkommen. Natürlich kommt die Kunst der Baumeister Aserbaidschans im Osari-Baustil am meisten zum Ausdruck. Ein typisches Merkmal der Osari-Baukunst ist die doppelschalige Kuppel. Der ehemalige Leiter der Fakultät für Architektur in Florenz, Italien, Professor P. San Paolesi, hat jahrelang Untersuchungen an dem Kuppelbau von iranischen und italienischen Bauwerken durchgeführt. Er hat über den Einfluss des Sultanier-Bauwerkes im iranischen Aserbaidschan auf die italienische Architektur geschrieben. In dem Kuppelbau der Santa Maria del Fiore-Kirche in Florenz sieht er eine Nachahmung der Sultanier-Kuppel in der iranischen Stadt San John und schreibt: Die Iraner haben mit ihrem großen Eifer, Glauben und Talent einige neue Formen in der Literatur, Dichtung, Kunst und den klassischen Architekturstilen hervorgebracht und technische Phänomene an andere Länder weitergegeben. Ein Beispiel dafür ist der Bau neuer zweischaliger Kuppeln mit parallel nahe zueinander angeordneten Schalen aus Ziegelsteinen ohne Verwendung irgendeines Gerüstes. Diese Bauweise reiste von Sultanier viele Kilometer weiter und wurde viele Jahre später beim Bau der Santa Maria del Fiore Kirche in Italien verwendet. Professor San Paolesi schreibt weiter, dass es vor dieser Kirche in Florenz an keinem anderen Ort in Italien eine ähnliche Gebäudeform gegeben hat und ist der Überzeugung, dass die Bauweise dieses Kuppelbaus bei den Iranern entlehnt wurde. Das Sultanier-Bauwerk hat einen achteckigen Grundriss und weist einen Innendurchmesser von 26 Metern auf. Über diesem Achteck wölbt sich eine Kuppel, deren schmale Spitze in einer Höhe von 54 Metern liegt. Die Innenwände sind mit Ziegel- und Kachelwerk verkleidet und teilweise mit Gips überzogen. Die Außenwände wurden mit Tonplatten und Ziegelsteinen abgedeckt. Etwas Besonderes an diesem Gebäude sind 8 kleine Minarette, die ringförmig die Kuppel umschließen. Die Sultanie weist 8 hohe Vorterrassen und 50 Kammern auf. Bei religiösen Zeremonien oder Feiern versammelten sich die Frauen auf den Terrassen und die Männer ließen sich im unteren Stockwerk nieder. Die Sultanie, das Herz der gleichnamigen Herrscherstadt, der Ilkhane, wurde 1313 nach Christus auf Befehl eines der Ilkhane namens Uljoito von einem Baumeister namens Ali Shoh errichtet und bei einer prachtvollen Zeremonie unter Anwesenheit des ganzen Herrscherhofes eröffnet. In einigen Quellen heißt es, dass Uljoito Muslim geworden war. Er wünschte sich, in diesem Gebäude begraben zu werden, und ihm schwebte vor, dass die Hauptstadt der Ilkhane für ihren Glanz berühmt bleiben würde. Doch nach seinem Tod verließen die meisten Einwohner Sultanie, wo sie unter Zwang angesiedelt worden waren. Die Stadt Sultanie zerfiel. Heute sind nur noch der Sultanie-Prachtbau und einige Bauernhäuser in der Nähe erhalten. Weitere Reste der Hauptstadt der Ilkhane wurden bei archäologischen Ausgrabungen gefunden. Aber die Stadt Sanjan, die nur 30 Kilometer weiter entfernt liegt und vor dem Ilkhanensitz Sultanie erbaut wurde, gibt es heute noch und sie ist lebendiges Zentrum einer gleichnamigen Provinz.
In der Zeit von 1381 bis 1392 nach Christus drang ein Kriegsherr namens Timur mit seinen Horden in Khorasan, Fars, den zentralen und den nördlichen Gebieten ein und richtete überall Blutvergießen an. Die Timuriden herrschten 100 Jahre lang. Nach der Besatzung vieler iranischer Städte ließ Timur eine große Zahl von Künstlern mit ihren Familien in seinen Sitz in Transoxanien holen. Wer einen Künstlerauftrag von Timur erhielt, bekam es mit der Furcht zu tun. Zum Beispiel wird berichtet, als er einmal eine Moschee besichtigte, deren Bau er in Samarkand angeordnet hatte und feststellte, dass der Eingang zu niedrig war, ließ er die gesamte Moschee zerstören und den Baumeister töten. Die Moschee musste in einer Woche wieder aufgebaut werden. Nach Timur versammelte auch sein Sohn Künstler aus ganz Iran um sich. Er holte sie nach Herat, heutiges Afghanistan, welches er zur neuen Hauptstadt Irans gewählt hatte. So wurde Herat zu einem Zentrum für die verschiedensten Künste, darunter auch für die Architektur. Die ältesten Gebäude aus der Zeit der Timuriden stehen in Zentralasien, Turkmenien und in den Städten Samarkand und Bukhara. Auch in Balch und Herat und Mazar-Sharif, heutiges Afghanistan, blieben eindrucksvolle Bauten iranischer Baumeister erhalten. Im Mittelpunkt stehen dabei religiöse Bauwerke. In diese Zeit fällt auch das Baujahr, welches an der Gebetsnische in der Hauptmoschee von Yazd in Zentral-Iran verzeichnet ist, nämlich das Jahr 1375. Die Jome-Moschee wurde mit glasierten bunten Kachelmustern verziert. Es handelt sich um eines der ersten Bauwerke zu Beginn der Timuriden-Ära. Unter den Timuriden wurden die Grundelemente im Moscheenbau zur Zeit der Seldschuken beibehalten. Und zwar lag ein rechteckiger großer Hof in der Mitte, an den sich vier Säulengänge bzw. Vorterrassen und ein großer Saal mit einem Kuppelgewölbe anschloss. Die Minarete standen meistens an allen vier Seiten des Bauwerks und an der größten Säulenhalle. Es wurden auch viele größere Grabstätten gebaut. Eine solche Grabstätte bestand aus einem quadratischen Raum mit einer niedrigen Kuppel, meistens in Form eines Zwiebeldaches. Die Wandbemalungen mit menschlichen Figuren, Pflanzen und Blüten erinnerten an die Kunst des fernen Osten. Beliebte Motive waren Wasserlilien, Vögel und Wolken. In vielen Fällen zierten zusätzlich Koranverse, Gottesnamen und der Name des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in schöner Kufi-Schrift die Mauerwände. Vier wurde die Grabstätte des Timur namens Gurmir auf dem alten Friedhof der Stadt Samarkand errichtet. Sie ist innen quadratisch und von außen achteckig und trägt eine zweischalige Kuppel, die von außen mit 64 länglichen Einschnitten versehen ist. Das Gebäude ist 32 Meter hoch und mit bunten Kacheln und geometrischen Mustern verziert. Auf allen Wänden der Grabstätte sind zahlreiche Inschriften auf Arabisch und Persisch zu sehen. Später wurden weitere ähnliche Bauwerke in der mittelasiatischen Stadt Samarkand, aber auch in Bukhara errichtet. Die meisten dieser Grabstätten gehörten den Herrschern.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Rustami mit dem Titel Hijran, auf Deutsch Abschied.
Thank you. فلک از روی تو در محفل من چرا گرم شب میرسیدی بر سر من دمی گرمی نشستی در بر من به جای غربت و پاییز و حسرت بهاران میدمید از باور بهتر که در هنگام عشق مدد جویم دمی از خامه عشق می افزایم ز هجر تا حدیثی به اوراق مصیبت نامه عشق به اوراق مصیبت نامه Yeah. اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ وگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم حبیبی یا طبیبی، از این دو گر یکی بودی چه بودی؟ از این دو گر یکی بودی چه بودی؟
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Hörerfreunde, dies ist der letzte Beitrag aus unserer Sendereihe über die islamische Bekleidung. Sie haben über die Geschichte des Hijabs erfahren und über die Bedeutung, welche die Körperbedeckung in anderen Gottesreligionen und im Islam einnimmt. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass die Neigung, den Körper zu bedecken, ein natürlicher Hang ist. Sie haben darüber erfahren, was den Musliminnen der Hijab bedeutet. Aus dem Munde von Musliminnen haben Sie gehört, dass sie im Hijab einen Faktor für Erfolg bei ihren gesellschaftlichen Tätigkeiten sehen und die meisten von ihnen am Hijab interessiert sind. Wie Sie wissen, geht der Hijab, die islamische Bekleidung, nicht nur bestimmte Länder etwas an. Es ist ein Thema, das inzwischen in den meisten Teilen der Welt zur Sprache steht. Wir sehen außerdem, dass nicht nur muslimische Frauen, sondern sogar sehr viele nicht-muslimische Frauen gegen die Zügellosigkeit in der westlichen Gesellschaft sind. Die englische Schriftstellerin Annie Root wünscht sich: Wäre unser Land doch genauso wie die muslimischen Länder, wo die Frauen in Keuschheit und in Frieden leben. Nach der islamischen Revolution haben die Iranerinnen sich wieder dem Hijab zugewandt und viele von ihnen sagen, dass der Hijab sie überhaupt nicht bei ihren Tätigkeiten stört. Die Iranerinnen haben sich in verschiedenen Fachrichtungen qualifiziert und arbeiten Seite an Seite mit ihren Kollegen. Laut Recherchen, die in Sachen Hijab durchgeführt wurden, wird der Hijab, wie er im Koran empfohlen wird, von den meisten iranischen Frauen befürwortet. Laut Untersuchungen, die der Kultur- und Gesellschaftsrat iranischer Frauen durchgeführt hat, sind 90% der Frauen damit einverstanden, dass das Hijab-Gebot beachtet wird. Sie halten das für notwendig. Diese Befragung zeigte auch, dass ca. 85% der Befragten im Hijab einen Faktor sehen, durch den die Frau in der Gesellschaft geschützt und respektiert und welcher zu einer sauberen Gesellschaft führt. Diese Untersuchung demonstrierte, dass die Neigung zum Hijab eine Veranlagung der Frauen ist. Die iranischen Frauen nehmen sich ein Beispiel an der Prophetentochter Hazrate Zahra alayha salam und sind bestrebt, den geeigneten Rahmen für ihren Fortschritt und den Fortschritt ihrer Gesellschaft zu schaffen. Angesichts solcher Tatsachen sollte man in westlichen Gesellschaften etwas mehr über den Hijab nachdenken. Wenn wir aber die Situation der muslimischen Frauen in den westlichen Ländern und Europa sehen, wird uns klar, dass ihnen in Wahrheit ein elementares Recht als ein Mensch, nämlich die Wahl der geeigneten Kleidung, genommen wird. Das Verbot des Kopftuches und der zunehmende Druck seitens der Regierung vermochten aber den Willen der meisten muslimischen Frauen in Europa nicht zu schwächen. Viele gläubige Frauen und Mädchen im Westen beharren weiter darauf, ihre islamische Kleidung zu tragen. Das negative Klima, das durch Propaganda geschaffen wurde, hat zum Teil das Gegenteil von dem, was man sich davon versprach, bewirkt, denn viele Intellektuelle wurden dadurch motiviert, sich näher mit der Hijab-Frage auseinanderzusetzen. Die westlichen Regierungen können nicht einfach die Kultur, Tradition und Werte der anderen göttlichen Religionen übergehen. Sie müssen Verständnis dafür zeigen. Max Weber, der deutsche Soziologe, ist der Überzeugung, dass das Verständnis für das Tun einer Nation zu besserer Kenntnis ihrer Kultur führt.
Sendereihe Hijab möchten wir mit einer Nachricht aus Ende 2005 abschließen. Sie kam aus der Türkei und es hieß darin, dass jede Woche am Samstag in diesem Land Demonstrationen zur Verteidigung des Hijabs stattfanden. Gorgorli Oglu, Leiter dieser Bewegung in einer der türkischen Städte, bezeichnete dabei das Hijab-Verbot in der Türkei als eine diktatorische Maßregelung. Er sagte: Die allgemeine Tendenz in der Türkei bewegt sich in eine Richtung, in der viele der falschen politischen und kulturellen Maßnahmen der Vergangenheit geändert werden. Aber es ist sehr verwunderlich, dass unter diesen Umständen keiner daran denkt, das Verbot für die islamische Bekleidung aufzuheben, während doch die islamische Bekleidung eine selbstverständliche Pflicht für jede Muslimin ist. Er hoffte, dass die Demonstrationen in der Türkei dazu beitragen, dass die Rechte der muslimischen Frauen wieder verwirklicht werden. Man muss sich in diesem Zusammenhang vor Augen halten, dass 98% der türkischen Bevölkerung Muslime sind, aber dass sie nicht ihre elementarsten Rechte wie zum Beispiel das Recht auf islamische Bekleidung wahrnehmen dürfen. Wir schließen nun unseren Beitrag über die islamische Bekleidung in der Hoffnung, dass alle muslimischen Frauen ihr natürliches und menschliches Recht ausüben und eine Wissens- und Bewusstheitsstufe erreichen können, auf der sie alle ihre Fähigkeiten voll entfalten.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.